Danke. Ich habe es relativ leicht, denn Sie haben ja gehört, und als Kontraredner muss ich natürlich pointiert eine Position beziehen. Das hat nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun, die sich allerdings weitgehend deckt mit dem, was ich sagen werde, und hat auch nichts zu tun mit der Wertschätzung von meinem Vorredner, dass das auch klar ist. Ja? Also das ist keine persönliche Aggression oder sonst etwas, das ist ganz einfach das Ziel einer derartigen Debatte. Ich habe es natürlich wahnsinnig leicht, die Kontraposition einzunehmen, denn mein Vorredner hat nicht ein einziges wissenschaftliches Argument genannt, warum man für seine Argumente, die er gebracht hat. Das ist ein sogenanntes Gut-Feeling und das kann man natürlich präsentieren, aber there is no evidence, there are no data. Das Zweite ist, wenn ich Ihnen sagen darf, man akzeptiert das natürlich ganz leicht, dass ein Jüngerer an die Zukunft denkt, an die Segnungen der Zukunft, was es in Zukunft geben wird, was kommen wird in 5 bis 10 Jahren. Wenn man als etwas Älterer die Zukunft, würde ich sagen, 2 bis 3 Mal schon durchschritten hat und immer wieder gesehen hat, dass einem die Vergangenheit eingeholt hat, ist man vielleicht etwas vorsichtiger in diesen Argumenten. Also, um es klar zu sagen, was vorhin gesagt wurde, hat keine Daten. Auch der Professor Jakisch hat gesagt, es gibt keine Daten für eine intensive operative Nachsorge, dass den Patienten, was die Lebensverlängerung bringt, der einzig messbare Parameter, den auch mein Vorredner genannt hat, es gibt hier keine Daten. Dass vielleicht einmal Daten geben wird, fein, aber die Empfehlungen machen wir jetzt aufgrund der Daten, die wir haben. Und ich zeige Ihnen hier nur pars pro toto, weil es hat keinen Sinn, Sie jetzt mit langen Studien zu langweilen, eine Publikation, die kurzfristig erschienen ist, die sich schlicht und einfach prospektiv randomisiert mit der Frage, ist die operative Nachsorge an Zentren besser oder die Nachsorge durch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sehen, also ein bedeutendes Journal, Journal of Clinical Oncology, kommt man nicht so leicht hinein, also das muss schon was Interessantes sein, ist es auch tatsächlich. Und diese Studie, wenn Sie schauen, wollen Sie schauen, ob die Hypothese, ob der Follow-up bei der Patient's Family Physician is a safe and acceptable alternative to Specialist Follow-up. Also alles, was wir eigentlich ja beantwortet haben wollen, nämlich kann der niedergelassene Kolleginnen und Kollegen das machen und B, wenn er es macht, gegenüber der Apparatenmedizin, ist er besser oder schlechter? Nun, schauen Sie, die Sache ist ganz einfach. Es gab in der Gruppe der Praktiker, die Praktiker haben ein Nachsorgeschema gekriegt, das werden Sie dann auch sehen, wie das ausschaut, und der Family Physician, und das Nachsorgeschema an den Zentren war eben das, was sie bisher gemacht haben, nämlich eine etwas ausgedehntere operative Nachsorge. Und der Endpunkt war natürlich die Rekarenz, die Rückfallsrate und letzten Endes auch die Todesfälle. Nun, und das sehen Sie schon, Sie brauchen sich nur auf die letzten 2 Zeilen konzentrieren. Die Zahlen sind fast gleich, die Prozentzahlen sind fast gleich in der Familie, also in der Gruppe, die von den Praktikern beurteilt wurde und in denen, die an den Zentren beurteilt wurden und nachgesorgt wurden. Und die letzten 2 Zeilen sind kein statistischer Unterschied, waren in irgendeiner dieser Daten zu sehen. Gesamtüberleben, Recurrence Rate, so whatever. Also ich glaube, da braucht man immer viel drüber reden, auch wenn da vielleicht noch die Studien bei manchen, die in den letzten Zeiten, die allerdings kleine Studien sind und nicht berücksichtigt sind, das ist eine klare Aussage, zumindest aus einem Zeitraum, der überblickbar ist. Nun, die Konklusion ist ganz einfach, dass Patienten mit Brustkrebs natürlich auch vom praktischen niedergelassenen Arzt nachgesorgt werden können, in einfacher Art und Weise. Und dass auch die Lebensqualität keineswegs leidet darunter. Sie ist nicht besser und nicht schlechter, aber sie leidet auf keinen Fall darunter im Vergleich. Nun, auch hier möchte ich Sie gar nicht, will ich sagen, langweilen. Aber diese Literaturübersicht finden Sie mindestens 4 bis 5 Publikationen aus der letzten Zeit, übrigens auch eine aus Deutschland, aus der Senologie, die Nummer 10, wo ganz klar die Nachsorgeempfehlungen definiert sind, wie Sie es nachher noch sehen werden, nämlich mehr oder minder symptomorientiert, häufiges Gespräch mit der Patientin, genaues Eingehen auf die Patientin und bei fraglichen Symptomen natürlich intensives Suchen nach einer Metastasierung oder nach einem Lokalrezidiv. Also ganz einfach, da gibt es, würde ich sagen, Hekatomben, schon Hekatomben nicht, aber einige Literaturstellen. Und man muss sich eigentlich wundern, warum es so lange gedauert hat, dass das bis nach Österreich gedrungen ist. Ich will da nicht drüber spekulieren, gäbe es ein paar Überlegungen, aber lang genug hat es gedauert, aber besser später als zu spät. Nun, hier sehen Sie, ein bisschen schlecht zu lesen, was die Praktiker da in Amerika gekriegt haben. Und da sehen Sie ganz einfach, es bleibt letzten Endes dabei die lokale Kontrolle, das Gespräch, die Medical History und das war es dann auch schon. Das waren die Nachsorgeempfehlungen, die die Praktiker gekriegt haben und damit waren es genauso gut wie die im Zentrum. Na, das ist doch schon was, um das zu wissen. Hier sehen Sie die Mammographie, da brauchen wir nicht drüber reden, das bringt was. Routine Laboratory and Radiological Tests as clinically indicated by signs or symptoms. Ja. Pelvic Examination, das freut uns Gynäkologen natürlich, dass wir wenigstens einmal im Jahr die Patientin sehen. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt in der Nachsorge von Brustkrebspatientinnen und spricht auch das Thema an, dass wir nicht nur jetzt Metastasen suchen, sondern das Frauenbild, wie wir es heute gehört haben, im Auge haben. Und wo ist das Frauenbild besser aufgehoben als bei den Gynäkologen? Wenn wir sind das einzige Fach, das genderspezifisch ist, was jetzt auch sehr modern bewertet wird. Also Sie sehen, ganz klar. Also Laboratory Diagnosis und bildgebende Verfahren nur, wenn Klinik-Symptome oder klinischer Verdacht besteht. Das werde ich jetzt überschreiten, das ist leider nochmal das Gleiche. Und jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen, damit Sie sehen, dass man vielleicht aus meiner Haltung, die ganz klar ist, es bringt derzeit nichts. Bei den Patientinnen sie alle 3 Monate wohin zu schicken, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Außer Verunsicherung für die Lebensverlängerung bringt es gar nichts. Und ob durch eine lokale Metastasenchirurgie an der Leber das gesamte Überleben der Patientin verbessert wird, das werden wir erst sehen. Eins ist klar, sie hat eine zusätzliche Operation. Das dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es jetzt nicht invasive Verfahren gibt, ich weiß das mit Kryotherapie und so weiter. Immerhin, sie hat eine zusätzliche Operation und einen invasiven Eingriff. Und wenn sie dann nichts bringt fürs gesamte Überleben, weiß ich nicht, was das ist. Aber wir haben uns der Frage gestellt, denn man muss natürlich, und das soll man auch für Österreich und für die Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dem Thema betätigen, einen gewissen Leitfaden geben. Und der ist vielleicht auch ein Kompromiss und vielleicht auch ein guter Kompromiss. Und Sie sehen hier, wir haben von der Österreichischen Gesellschaft für Sinologie in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie haben wir ein Panel erstellt, wo alle Berufsgruppen oder Fachgruppen, kann man sagen, aus unserem Bereich vertreten waren und natürlich auch die Frau Dr. Hellern als niedergelassene Onkologin und niedergelassene Ärztin. Und wir haben uns etwas überlegt und ich glaube, das, was wir uns überlegt haben, wird demnächst auch publiziert werden und dann sie gehen und es sind ein paar ganz wichtige Überlegungen dabei, nämlich eine Präambel. Wichtig ist, im Mittelpunkt der Nachsorge steht die Patientin mit ihren Ängsten und ihren Wünschen. Wichtig ist die Qualitätskontrolle der medizinischen Betreuung. Und ich möchte schon darauf hinweisen, weil das werde ich nachher noch begründen können, warum. Es wird zu Recht in einer Zeit, in der die medizinischen Ressourcen limitiert sind, eine hohe Evidenz auch für die Untersuchungen gefordert. Das heißt, die müssen auch was bringen, wenn wir sie schon machen, wenn sie teuer sind. Nicht nur so nebenbei, sodass dann keiner einen wirklich wichtigen Schluss daraus zeigen kann. Das habe ich Ihnen schon gesagt, dass die Studien das nicht gezeigt haben, aber es macht trotzdem nichts. Wichtig ist, dass wir einen Weg finden aus dem Dilemma, das auch schon angeklungen ist, dass es Patientinnen gibt, die vielleicht schon eine intensivere Nachsorge brauchen, aber das ist, wie ich glaube, ein kleiner Teil der Patientinnen. Ich werde es jetzt noch kurz da durchführen und werde Ihnen das zeigen. Wichtig ist uns die menschliche und fachlich-medizinische ganzheitliche Betreuung. Das Wort ist heute gefallen, auch von der lieben Patientin, die uns das gezeigt hat. Und das wollen wir haben. Die psychische Führung, die Rehabilitation und die Erkennung von Toxizitäten und so weiter. Wir wollen unsere Patientinnen innerhalb von klinischen Studien, natürlich, dann haben wir sie gut versorgt, aber auch außerhalb von klinischen Studien gut versorgt haben. Denn hier soll es wieder auch keinen Unterschied zum Nachteil für denen, die nicht drin sind. Aber es erscheint, und hier ist vielleicht in Österreich ein Schritt gesetzt worden, der ein bisschen wenig vielleicht wissenschaftlich fundiert ist, aber ein etwas mutiger Schritt ist zu sehen, wir versuchen einmal einen anderen Weg zu gehen und das Risiko und Stadien adaptiert oder risikoadaptiert zu machen. Ich werde gleich sehen, was es für Vorteile dabei gibt. Es gibt schlicht und einfach Patienten mit niederem Risiko, das wissen wir alle, und solche mit sehr hohem Rezidivrisiko. Wir haben uns in dieser Arbeitsgruppe, natürlich kann man da nicht sagen, ja, jeder macht jetzt selber seine eigene Risikogruppe, jeder Onkologe, der eine macht es mit 3 Lymphknoten, der andere mit 2 Lymphknoten, der andere Rezeptor negativ und der dritte die Herzmeier-Positiven. Also wir haben uns eine definierte Risikogruppe gehalten, und was liegt näher als die alle 2 Jahre neu erstellten Kriterien des Risikos, die in St. Gallen auf der größten europäischen Brustkrebskonferenz erstellt werden. Die ändern sich aber nicht dramatisch. Das ist eine Adaptierung immer, die kann auch jeder nachlesen, sich aus dem Internet herunterholen, also da gibt es kein Problem. Und dann kann er sagen, es ist ein Patient mit niedrigem Risiko, mit mittlerem Risiko oder mit sehr hohem Risiko. Das ist also unsere Basis, auf der wir arbeiten. Wir glauben, dass das sicher nur 3-5% letztendlich der Patienten sein werden. Der andere sitzt vielleicht ein bisschen weiter, aber mehr als 10 fallen da sicher nicht hinein, weil jeder von uns weiß, dass höchstens 1 von 10 Patientinnen eine Hochrisikopatientin ist beim Mammakarzinom. Gut, nun die nicht operative klinische Tumornachsorge. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Erstens einmal, wenn Sie schauen, in die zweite Zeile, lebenslang. Das geht lebenslang, die Nachsorge. Allerdings in verschiedenen Intervallen, das werden Sie auch noch sehen. Ja? Und zwar das Gespräch alle 3 Monate in den ersten 2 Jahren, im 3. bis 5. Jahr alle 6 Monate und ab dem 6. Jahr einmal pro Jahr. Wichtig ist natürlich, wir wollen Rezidive und Metastasen in klinischer Symptomatik erkennen. Die Nebenwirkungen sind natürlich lebenslang auch zu erfassen, auch im Bereich der Strahlentherapie, da sind Sie jetzt schon gesetzlich verpflichtet, Aufklärung über Therapie. Und Brust abtasten, Palpation, ganz wichtig bei jeder Nachsorgekontrolle. Probleme der Gewichtszunahme, spezielle Probleme, Angststörungen. Alles das gehört bei der nicht-operativen klinischen Nachsorge oder Betreuung, wie es der Professor Jakisch genannt hat, einbezogen. Und das, glaube ich, ist der Pfeiler, der wichtigste Pfeiler des Ganzen, auf den in Zukunft eine Nachsorge und Nachbetreuung mit Mammakarzinom aufbauen soll. Das Gespräch, und deswegen muss auch besser bezahlt werden. Das ist auch ganz klar. Und das kann man dann auch, wenn man sich bei anderen Dingen Geld ersparen wird, bei dieser Nachsorge, und das kann man ins Gespräch einbeziehen. Sie sehen, ich habe das hier schon ein bisschen eingefügt, es sollte von den Krankenkassen honoriert werden. Eine wichtige tumorspezifische Anamnese ist zu erheben und die Nebenwirkungen der Tumortherapie. Selbstuntersuchung ist sicher wichtig, wird sehr viel bringen im Bereich des Lokalrezidivs durch die Patientinnen, ist ganz klar und sollte unbedingt gemacht werden. Vielleicht auch Blutfette, Blut im Stuhl, man kann alles Mögliche machen dabei. Aber verlieren wir nicht aus den Augen, dass wir eigentlich eine Nachsorge oder Nachbetreuung für Mammakarzinompatientinnen machen. Und das sollen wir nicht vergessen. Jetzt kommt die spezielle und apparative Tumortherapie bei Patientinnen mit geringem und mittlerem Risiko. Da bleibt über die Mammasonographie einmal pro Jahr ein MRT der Brust bei Verdacht auf Lokalrezidiv bzw. bei Mammaprothesen, natürlich auch wenn ein unklarer Befund in der Mammographie ist, das ist ja selbstverständlich. Die gynäkologische Untersuchung einmal pro Jahr mit der Beratung über Sexualität, Osteoporose, Fertilität, Empfängnisverhütung etc. etc. Wir haben gehört, bei jungen Frauen ist das ein ganz wichtiges Thema, übrigens auch gewünschte Schwangerschaft, will hier nicht näher eingehen, aber das ist sicher etwas, was der Gynäkologe abdecken muss. Und jetzt sehen Sie das erste Mal eine Neuerung. Sie sehen CT, Abdomen, Leber und CT, Thorax. Allerdings nur bei klinischem Verdacht auf Rezidiv oder Metastasen indiziert. Warum? Das ist ganz was Neues. Warum haben wir das gemacht? Denn es haben uns die Kollegen, hier gibt es auch literaturmäßig belegt, aus der Radiodiagnostik gesagt, dass das CT ganz einfach effizienter ist. Wesentlich effizienter und verlässlicher reproduzierbarer in der Erkennung von Metastasierungen. Viel besser als der Ultraschall oder das Thoraxröntgen. Daher, glaube ich, sollte man das verlassen, auch wenn das vielleicht ein bisschen kostenintensiver ist, aber wir haben gehört, es wird ja viel weniger gemacht. Denn nach diesen Empfehlungen wird der Mehrzahl der Patienten, große Mehrzahl der Patientinnen, nur bei klinischem Verdacht auf Rezidiv und Metastasen, nicht so wie bisher, dann gehen wir halt einmal im Jahr oder alle halben Jahr zum Ultraschall der Leber und zu einem Thoraxröntgen, auch wenn wir nie einen Husten gehabt haben. Die Knochenszintigraphie natürlich nur bei klinischem Verdacht, das bleibt klar. Und eine wichtige Zeile, die letzte Zeile, ja, das CA 15-3 und der Tumormarker bitte weder zur Tumorsuche noch zur Metastasensuche, sondern nur bei klinischem Verdacht auf ein Tumorrezidiv und natürlich Progression und Progressionsverlauf, das ist indiziert, aber nicht zum regelmäßigen Einsatz, die brauchen einen Tumormarker, wir kennen das ja alle, wie das abläuft. So, das ist die Mehrzahl der Patientinnen. Hier wird es ein großes Einsparungspotenzial geben. An Zeit und an Ökonomie und an Kosten. Was wir für andere nützen können. Nämlich, wie wir glauben, für die Patientinnen mit hohem Rezidivrisiko, ich erinnere noch einmal, definiert durch die Patienten, durch die Kriterien von St. Gallen. Hier gehen wir bei der Mammographie ähnlich vor, MRT der Brust ist gleich, Gyn-Untersuchung ist auch gleich, aber nur in dieser Hochrisikogruppe haben wir die Empfehlung ausgegeben, werden sie auch so verbreiten, dass wir Abdomen- und Leber-CT einmal pro Jahr bis zum 5. Jahr durchführen werden wollen und auch durchführen sollen, weil wir eben der Meinung sind, die könnten etwas davon haben, Meinung meines Vorredners, Früherkennung von Metastasen, frühere Erkennung von Metastasen, lokale Therapie und so weiter. Knochenszintigraphie ist genau das Gleiche, nur bei Verdacht auf Metastasierung und dann gleich ein MRT und nicht ein Röntgen. Sie sehen also, wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht, hier einen Spagat zu machen, denn die internationalen Empfehlungen wären sie einfach gewesen für Österreich. Wir hätten nur das Abschreiben brauchen, was in den USA publiziert ist und in Deutschland publiziert ist. Wäre gar kein Problem gewesen, hätten wir gut dagestanden in der internationalen Landschaft. Niemand hätte uns, im Gegenteil, es kann sein, dass wir für das mehr geprügelt werden als fürs Abschreiben. Aber die Tatsache ist, wir haben uns getraut und wir trauen uns, einen anderen Weg zu gehen und ihn einmal zu versuchen, denn vielleicht haben wir recht in ein paar Jahren. Wie mein Vorredner gesagt hat, und wenn wir nicht recht gehabt haben, haben wir wahrscheinlich keinen großen Schaden angerichtet. Ich glaube, das kann man auch ganz offen sagen. Und kommt schon langsam zum Schluss jetzt, Gott sei Dank, auch für Sie, weil es schon länger gedauert hat. Wenn klinische Symptome auftreten, ist ganz klar, dann gibt es kein Halten. Ja? Dann ist klar, wenn ein klinisches Symptom aufgetreten ist oder der Verdacht, dann müssen bitte die besten Methoden eingesetzt werden, um den Verdacht zu verifizieren oder zu entkräften. Da gibt es dann keine Restriktionen. Und zwar unverzüglich auch im Rahmen für die Patientin gedacht. Und das will ich Ihnen jetzt ersparen, weil das ist jetzt das Sondergebiet, das ist familiären Brustkrebs. Ich glaube, das gehört nicht ganz hinein. Aber das wird in diese Empfehlungen, die dann schriftlich ausgehen werden, mitgesandt werden. Wenn ich also zum Schluss kommen darf, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass es für ein Pro derzeit keine Daten gibt. Wir hätten müssen, wenn wir für Österreich eine Empfehlung ausgeben, schlicht und einfach das abschreiben, was in anderen Ländern bereits publiziert ist und dort durchgeführt wird. Wir wollten aber einen etwas anderen Weg gehen, den wir uns durchaus trauen durchzustehen, weil wir ihn gemeinsam ausgewählt haben, und für Hochrisikopatienten, aber nur für diese, einen anderen Weg gehen, einen intensiveren Weg. Aber bedenken Sie eines, wenn diese Kriterien dann durchgezogen werden, und sie werden durchgezogen werden, weil auch die Krankenkassen das kriegen werden und die werden dann schon wissen, wer was verschreibt, in welcher Indikation, weil auch die können die St. Gallen-Kriterien lesen, wir können das mittlerweile auch. Also es wird da Implikationen geben, aber unser Sinn, der Sinn soll sein, unnötige Untersuchungen zu vermeiden und wichtige Untersuchungen bei Hochrisikopatientinnen vermehrt einzusetzen. Und ich sage das auch ganz ehrlich, ich bin Gott sei Dank nicht ein Vertreter der Ärztekammer, der die verschiedenen Berufsgruppen jetzt da verteidigen muss, ob es genug dann Zuweisungen kriegen, ob es genug Laboruntersuchungen machen. Gott sei Dank bin ich das nicht. Ich brauche mich nur um das Wohl der Patientinnen kümmern. Und weder die Radiologen noch sonst jemand braucht Angst haben, denn eines muss uns ja klar sein, deswegen sind wir Ärzte geworden, dass wir den Patienten helfen, nicht unnötige Untersuchungen machen bei ihnen. Danke.